Webinar Hub. Raffaele Shortino setzt Webinare in Szene. Lerne, wie du die Bühne für deinen digitalen Auftritt meisterst.
Herzlich willkommen zum Webinar Hub. Heute zu Gast Hans-Georg Willmann. Ja, schön, dass du da bist, lieber Hans-Georg.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Raffaele. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
Vielen Dank, Hans-Georg. Wahnsinn, ich habe deine Biografie gelesen und die ist sehr spannend. Du bist ja so ein ähnlicher Jahrgang wie ich, 68, ich 70, und hast eine interessante Karriere, die davon zeugt, dass du schon früh in deiner Jugend viel Willenskraft gehabt hast. Du bist sehr viel gereist, in der damaligen Zeit gar nicht so gewöhnlich. Das war auch noch viel abenteuerlicher als heute, wo das ja alles sehr strukturiert auch ist. Du hast eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, klassischen Weg, Abitur gemacht, aber dann bist du weg davon, hast Psychologie studiert in Freiburg und ich muss sagen, hier seit wie vielen Jahren schon Buchautor, ich glaube Anfang, Mitte, Ende hier 2009 dein erstes Buch, also relativ hast du dann gearbeitet als Coach schon, dann direkt als Buchautor weitergemacht und seitdem ein Buch nach den anderen veröffentlicht. Unter anderem auch Willenskraft im Gabal Verlag. Ausverkauft gibt's nicht mehr, ist ein Bestseller. Also du bist auch Bestsellerautor. Aktuell dein Buch, was ich mit Begeisterung gelesen habe, Mach's mal anders. Und Mach's mal anders, da steigen wir gleich mal ein mit der ersten Frage. Was hat dich inspiriert, Mach's mal anders zu schreiben? Und jetzt bist du ja in Australien und wie integrierst du diese Prinzipien in deinem jetzigen Leben?
Ja, gerne erzähle ich dir das. Ich bin als Diplompsychologe ein Fan von der lösungsorientierten, von dem lösungsorientierten Ansatz von Steve DeShazer, der schon in den 80er Jahren diese lösungsorientierte Kurzzeittherapie, letztendlich entwickelt hat. Und das wurde dann in den 90er Jahren, zu der Zeit, in der ich studiert hatte, in die Coaching-Szene übernommen. Und eine der Grundaussagen dieses lösungsorientierten Ansatzes ist, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anders oder etwas anderes. Und dieses Prinzip begleitet mich seit meiner ersten Stunde im Coaching. Weil Menschen kommen zu mir ins Coaching, wenn sie sich beruflich verändern wollen, wenn sie in ihrem Leben etwas verändern wollen. Und oftmals müssen wir dabei etwas anders machen, damit sich etwas verändert. Wenn wir immer alles gleich machen, kann sich nichts verändern. Und so kam ich zur Thematik. Und seit ich in Australien lebe, und auch sehr gerne im Outback reise, habe ich so viele Menschen kennengelernt im Outback, die letztendlich genau nach diesem Prinzip leben. Denn im Outback ist das Leben hart, wahrscheinlich vergleichbar mit dem Arbeitsleben. Und wenn man da etwas macht, was nicht funktioniert, dann muss man schnell etwas anders machen, sonst geht's ans Eingemachte, sonst geht's ans Leben letztendlich. Und so kam ich auf die Idee, das Buch zu schreiben aus meiner Coaching-Arbeit, aber auch aus den Einflüssen in Australien heraus. Und ich habe die Prinzipien in meine Arbeit, in mein Leben in Australien integrieren müssen, weil natürlich der kulturelle Rahmen hier ein ganz anderer ist in Australien als in Deutschland. Und wenn ich mit dem australischen Verhaltensansatz mit dem deutschen Verhaltensansatz in Australien die Herausforderungen versucht hätte zu lösen, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht, wo ich bin.
Wow, das ist eine sehr klare Aussage. Es sind da Gemeinsamkeiten da, sagst du, die sind da. Ich habe das Buch gelesen, du beschreibst das auch herrlich mit deiner Reise durch das Outback. Welche zentrale Botschaft ist denn da in deinem Buch? Möchtest du uns, den Lesern, mit auf den Weg geben? Was ist so die Kernaussage?
Also in einem Begriff, in einem Wort würde ich sagen Achtsamkeit. soll heißen, Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu konzentrieren, auf das, was wirklich wichtig ist, zu konzentrieren, das unterscheidet letztendlich zwischen Erfolg und Misserfolg. Oder besser gesagt zwischen ich erreiche meine Ziele leichter oder überhaupt, oder ich erreiche meine Ziele ganz schwer oder vielleicht gar nicht. Denn wenn wir diese Aufmerksamkeit auf das richten, was wirklich wichtig ist, dann fokussieren wir unsere Energie. Energie fließt, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Energy flows where attention goes. Ein altes hawaiianisches Sprichwort. Und das ist die zentrale Botschaft im Buch. Und ich beschreibe, wie uns das leichter gelingt. Denn eben in der heutigen Welt mit Reizüberflutung und mit Informationsüberflutung ist es ja gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit zu richten und zum einen zu erkennen, was ist denn wirklich wichtig für mich, zum anderen dann darauf auch konzentriert zu sein und die Energie dahin zu steuern.
Du, Hans-Georg, beschreibst auch, und das fand ich sehr spannend bei der Reflexion im Buch, ich gehe gerade mal auf dieses Thema Achtsamkeit ein, den sogenannten Orientierungsreflex. Und ich habe das heute Morgen beobachtet bei mir bewusst. Ich habe mich ja gestern auch schön nochmal vorbereitet, Technik heute Morgen nochmal und dann nebenbei das Smartphone angelassen. Und dann ging's los. Ding! Und ich hier konzentriert auf dein Buch nochmal ein paar Punkte durchgegangen. Zack, rüber der Blick. Bing hat's gemacht. Wer ist es? Okay, wieder zurück. Und dann, bong, nächste Ding. Outlook, E-Mail. Oh, jetzt LinkedIn, da hat einer was geschrieben. Ich antworte erst später. Bang und so weiter. Das waren die erste halbe Stunde und dann habe ich irgendwann, ich habe es dir vorhin erzählt, einfach ausgeschaltet. Aber was ist das denn, dieser Orientierungsreflex? Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Buch bei dir auch, den du immer wieder beschreibst.
Ja, das ist ein evolutionsbiologisch in uns Menschen und letztendlich in jedem Tier verankerter Reflex, der uns damals im Urwald hat überleben lassen, weil es war ja ein gefährliches Umfeld im Urwald. Von hinten kam der Säbelzahntiger, von vorne kam der Orang-Utan und irgendwo waren wir Gefahren ausgesetzt und mussten immer achtsam oder eher gesagt alert, wie sagt man, alarmiert, alarmiert sein. Was ist, wo geht was los in unserer Umwelt, in unserem Umfeld? Und deshalb haben wir diesen Reflex entwickelt und reagieren automatisch auf jeden Bing und Bang und Vibrieren und visuelle Signale. Alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, nehmen wir wahr in unserem Umfeld. Und wenn das Umfeld entsprechend durch Smartphone oder durch, wir sitzen am Fenster und schauen raus statt auf den Bildschirm, wenn unser Umfeld der Gestalt aussieht, dass wir Ablenkungen ausgesetzt sind, können wir uns schlecht konzentrieren.
Und das ist ja heute sehr stark der Fall. Ich habe das Gefühl, dass es so einen Wettbewerb gibt, der Aufmerksamkeit von uns, die zu holen, also diesen Orientierungsreflex, den du gerade so schön beschrieben hast, auszunutzen. Und dass dieser Wettbewerb auch nicht zum Beispiel bei mir anhält, sondern wenn ich sehe, die machen jetzt da 10-mal Werbung, da muss ich doch unbedingt auch mithalten und noch eins draufsetzen. Und dann guckt der andere vielleicht bei mir und sagt, Mann, der macht das so, da muss ich auch nochmal. Und das hypt sich ja immer mehr. Ich habe das Gefühl, auch jetzt bei mir so Werbung machen und so, da gibt es ja gar kein Limit. Das geht ja immer weiter. So, und jetzt sage ich mir, okay, das kann ja nicht so weitergehen. Ich habe ja nur 24 Stunden am Tag und habe beschlossen, jetzt mal was zu ändern. Jetzt ist aber so, muss ich dir sagen, ich habe das bei mir gesehen. Ja, mache ich, aber jetzt fühle ich mich gerade nicht so danach. Ich bin ja nicht so im Mind. Mache ich morgen. Vielleicht morgen früh. So, nächster Tag, am nächsten Tag, morgen früh, pumpen wieder Outlook an, kling, kling, und es ist schon wieder Vormittag. Oh, jetzt muss ich noch Essen machen, wupp, ist wieder Mittag, jetzt fühle ich mich wieder nicht so gut. Ich mach's dann morgen. Und dann wird das Gefühl immer so, ich schaff's nicht, und es wird immer größer und bedrohlicher. Und dann mache ich doch gar nichts. Jetzt hast du in deinem Buch, ich finde ihn ganz toll, du hast so und so sehr schön so Situationen runtergebrochen auf gewisse Kernaussagen, hast du mal geschrieben, Gefühl folgt Aktion. Wie hilft mir das, meiner Veränderung beizuführen?
Ja, wenn wir wissen, dass wir nicht darauf warten können, bis wir uns danach fühlen, etwas zu tun, sondern dass der Prozess andersrum funktioniert. Also ich habe, glaube ich, das Beispiel beschrieben mit der Couch. Wir warten, bis wir uns fit genug fühlen, um ein bisschen Sport zu machen, damit wir uns fit fühlen. Also gehen wir erst auf die Couch und gucken Netflix und warten drauf, dass wir uns fitter fühlen. Aber wenn wir das jeden Abend machen, dann kriegen wir mehr und mehr Rückenschmerzen und fühlen uns ganz unfit. Und das Gefühl wird sich nicht verändern. Und deshalb diese man nennt es Confidence Gap, diese Selbstvertrauenslücke, können wir nur schließen, wenn wir die Aktion zuerst machen. Das machen, was uns besser fühlen lässt, damit wir uns besser fühlen. Und das heißt in dem Falle zum Beispiel, in dem Moment, in dem der Impuls kommt, auf die Couch zu gehen, sich kurz zu überlegen, was ist das, die kleinste Einheit, die ich mit Lust und Freude machen kann, um mich fitter zu fühlen, und das dann zu machen. Also sich gar nicht den 15-Kilometer-Lauf vorzunehmen, weil dann gewinnt doch die Couch, sondern zu sagen, okay, ich gehe eine Viertelstunde um den Block, frische Luft, gehe ein bisschen schneller als normal und dadurch fühle ich mich schon ein bisschen besser. Und das wiederholen, am nächsten Tag auch, am übernächsten Tag auch. Und irgendwann kommt ein Belohnungseffekt aus diesen 15 Minuten und quasi schon die Vorfreude, ach super, 15 Minuten frische Luft und Bewegung, dann fühle ich mich besser. Dann sind es vielleicht 30 Minuten, die ich mache, dann vielleicht eine Stunde. Und da heraus, aus der Aktion, kommt dann das Gefühl.
Guter Tipp. Ich kann das nur bestätigen bezüglich Sport. Da erlebe ich das täglich. Dieses. Aber wenn man es da mal schafft, kleine Schritte, nennst du das auch in deinem Buch, selbstwirksame Erfahrungen beschreibst du da. Du hast ja noch mehrere Tools sozusagen uns an die Hand gegeben, wie ich da hinkomme, mich besser zu fühlen. Und das ist mir auch schon bei der nächsten Frage eigentlich. Wie können Einzelpersonen, Unternehmen eben dein Buch, diese Aussagen nutzen, ja, um ein zufriedeneres Leben, ein ausgewogeneres Leben zu führen?
Also eine große Frage, weil es einen ganzen Rucksack voller Übungen, Techniken, aber auch Know-how gibt, das man einsetzen kann. Und vielleicht mache ich es auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist die Achtsamkeit, sprich Aufmerksamkeitssteuerung. Alles, was wir machen können, um mit unserer Aufmerksamkeit klug umzugehen. Da kann man ansetzen. Da gebe ich gerne gleich einige Beispiele. Die zweite Ebene ist, und das geht Hand in Hand, zu überlegen, wirklich auch klar auf Flughöhe zu gehen und zu überlegen, was ist denn für mich das wirklich, wirklich Wichtigste, um mich gut zu fühlen, um meine Ziele zu erreichen, um meine Beziehungen zu leben. Was ist das wirklich Wichtige, das zu erkennen, zu benennen? Da mache ich auch gleich einige Beispiele. Und die dritte Ebene ist dann das Machen selbst. Soll heißen, den Mut und schon auch im Sinne der Willenskraft die Selbstüberwindung zu bekommen, in die Aktion zu gehen. Das sind die drei Ebenen. Und ich gehe erstmal auf die Einzelperson ein. Einzelperson kann zum Beispiel, was sehr, sehr, sehr hilfreich ist, kann zum Beispiel über die Atmung einen großen Einfluss auf die Aufmerksamkeit nehmen. Und das muss gar nicht die Stunde Meditation am Tag sein, Atemmeditation, sondern das können die 5 Minuten sein am Morgen oder die 5 Minuten am Abend. Regelmäßig tief einzuatmen und auszuatmen. Mit Augen geschlossen oder auch offen, ganz egal, aber bewusstes Ein- und Ausatmen. Tiefe Atmung, keine Flachatmung. Wir kennen alle die Flachatmung unter Stress, wenn wir dann eher so hecheln. Und das erzeugt Stress in unserem Gehirn. Und wenn wir lernen, tiefer zu atmen, durch diese 5-Minuten-Übung zum Beispiel, dann geben wir unserem Gehirn schon das Signal, dass wir ruhiger werden. Und dadurch können wir uns besser auf das fokussieren, was vor uns liegt. Atmung. Im Team zum Beispiel die Aufmerksamkeitssteuerung, kollektiv konzentrieren. Habe ich im Managerseminar einen Artikel geschrieben. Kollektiv konzentrieren. Da ist es ganz wichtig, dass der Teamleader oder Teamleaderin dem Thema Aufmerksamkeitssteuerung auch eine Relevanz gibt. Also darüber auch spricht im Team. Wie gehen wir mit unserer wertvollen Ressource Aufmerksamkeit um? Wann lassen wir uns ablenken? Wann müssen wir uns ablenken lassen, weil wir auf Bereitschaft sind, für die Kunden zum Beispiel? Aber wann brauchen wir auch diese Konzentrationsphasen, in denen wir am Stück etwas arbeiten können? Wie gehen wir mit gegenseitiger Erwartung um, wann wir erreichbar sind im Team und wie schnell wir reagieren auf zum Beispiel Messages in Teams oder E-Mails, Reaktionszeit, Erreichbarkeit, darüber sich auszutauschen. Alleine das hilft schon, um die Aufmerksamkeit besser auf das zu konzentrieren, was das Teamziel ist und damit erfolgreicher zu arbeiten. Das wäre die Ebene der Aufmerksamkeit. Jetzt frage ich mal zurück, ob es da noch Rückfragen gibt oder ob ich schon auf die anderen beiden Ebenen gehen soll.
Das ist sehr lieb. Dankeschön. Von meiner Seite kannst du gerne weitergehen. Danke. Man merkt deine Coaching-Kompetenzen.
Also, ja, vielleicht kommen wir auch noch auf das Coaching-Thema nachher, weil das ist natürlich eine ganz wesentliche Haltung, die fragende Haltung und auch Methode im Coaching, weil ja Coaches, die Kunden, die Lösungen für ihre Herausforderungen selber in sich tragen, vielleicht noch keinen Zugang darauf haben, vielleicht sie noch nicht kennen, aber dafür kann ich unterstützend, indem ich Fragen stelle, Impulse gebe, Feedback gebe. Aber zurück, zweite Ebene, was ist wirklich wichtig? Das zu definieren für Einzelpersonen ist ja auch gar nicht so einfach. Was ist mir denn wirklich wichtig? Ist es mir jetzt wirklich wichtig, dass ich wirklich mit allen meinen Freunden auf Insta und LinkedIn und im Freundeskreis auf Dauer on immer reagiere, sofort reagiere, irgendetwas kommentiere, irgendwo antworte? Ist das wirklich wichtig oder wäre es wichtiger, mit meinen Freunden auch das Gespräch zu führen über die Erwartungen und die Reaktionszeiten, wann ich auf Messages antworte und mir so eine konzentrierte Zeitspanne schaffe, in der ich mir zum Beispiel Gedanken darüber mache, was sind meine Werte, was sind meine kurz-, mittel- und längerfristigen privaten, aber auch beruflichen Ziele, was will ich erreichen, möchte ich eher ein Haus bauen, eine Familie gründen, möchte ich lieber eine Weltreise machen oder viele Weltreisen machen, möchte ich ein Buch schreiben, möchte ich Karriere machen, was ist mir wertvoll? Und das auch zu definieren, damit wir überhaupt wissen, worauf wir uns konzentrieren. Das wäre für die Einzelperson. Eine Übung dazu, das sind Werteübungen. Also sich zu überlegen, da gibt es auch gute Übungen, kann man im Internet nachschauen oder auch in verschiedenen Büchern. Sich wirklich auch aufzuschreiben, was interessiert mich wirklich, was ist mir wichtig, wertvoll, was würde mir fehlen, wenn es nicht mehr da ist. und so langsam sich zu nähern daran, wie will ich mein Leben leben? In der Arbeit im Team oder in der Abteilung beim Arbeitgeber, da ist es, ich würde fast sagen, in erster Linie schon auch Unternehmensaufgabe, so ein Unternehmenszweck, ein Unternehmensziel zu definieren und die Aufgabe der Führungskräfte zu schauen, wie kann ich das kommunizieren an meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sodass die wissen, wofür sie das machen, was sie machen. Und das ist ein ganz großes Feld. Das wäre jetzt so ein Feld des Business Coachings. Und auf der dritten Ebene, Mut ins Machen zu kommen, Weg der kleinen Schritte als Übung oder als Herangehensweise, sich immer zu überlegen, was ist die Schrittlänge, die ich gehen kann und mehr Lust darauf habe, diesen Schritt zu machen, als Angst davor. Weil sich zu verändern, etwas anders zu machen, ist ja immer raus aus der Komfortzone. Und dann kommt erstmal die Panik. Hilfe. Hilfe, ich weiß gar nicht, was dahinter kommt, habe ich ja noch nie gemacht. Und deshalb ist es klug, diesen Schritt so klein zu wählen, dass man mehr Lust drauf hat als Angst davor.
Dankeschön, Hans-Georg. Du nennst es in deinem Buch Der Weg der kleinen Schritte. Selbstwirksame Erfahrungen. Das fand ich auch sehr spannend. Und da musste ich auch einmal an einen Marathonlauf denken von mir. Ich hatte in den 90ern immer den Traum, Marathon zu laufen. Genau wie du sagst, war alles zu groß und so. Und irgendwann habe ich angefangen, ich mache mal einen langen Spaziergang. Da habe ich angefangen, mal so einen Kilometer ein bisschen schneller zu laufen. Und irgendwie dachte ich, ach, das geht ja auch. Und dann war da so ein Flow auf einmal. Immer ein bisschen mehr. Dann waren es 5 Kilometer, 10, 15. Und dann irgendwann war der Marathon da. Über 3 Jahre war das verteilt, ja. Der Weg der kleinen Schritte. Auch noch toll fand ich, was du schreibst. Das hat mir auch sehr geholfen. Ich habe das noch nie so gesehen, aber eigentlich logisch. Also du gibst eine wirkliche viele Erkenntnisse, wo man sagt, ja klar, welche Dinge sind begrenzt? Welche Dinge sind begrenzt? Was ist nicht immer überall zu haben? Also was ist wirklich kostbar? Und das hat mir auch zu nachdenken gegeben. Ja, stimmt. Was ist eigentlich begrenzt? Diese ganzen Social Media, die laufen 24 Stunden am Tag, nehmen überhaupt nicht auf. Also im Überfluss baue ich nicht. Aber was ist wirklich wertvoll? Und das ist auch so eine Methode, die ich auch den Lesern von dem Buch, die das noch nicht kaufen, mach's mal anders. Ich würde allein deshalb schon die Erkenntnis, was ist wertvoll nach dem Buch. Du hast auch so eine Liste, so zwei Möglichkeiten zu überlegen, die man selbst machen soll. Reflektieren schriftlich, habe ich mal gemacht. Da kamen spannende Sachen raus, die ich, ehrlich gesagt, weiß, aber nicht mehr im Blickwinkel hatte. Die Aufmerksamkeit war da nicht mehr drauf. Also auch das, finde ich, hat mir sehr geholfen. Gehen wir mal weiter zum Coaching auch. Das Besondere bei dir, und deshalb sind wir auch so ein bisschen in Kontakt gekommen zuerst, weil ich dachte, Mann, der sitzt doch in Australien, Hans-Georg. Jetzt macht er weltweit Coachings. Und das online, also wir diesen Möglichkeiten, die wir auch gerade nutzen. Dazu vielleicht, wie machst du das? Wie schaffst du es? Wie stellst du sicher, dass da so eine persönliche Bindung, ein Austausch stattfindet, dass der, oder anders gefragt, dass der nicht verloren geht, weil der findet ja statt. Aber es ist ja in Anführungsstrichen nur online. Kann man da eine Bindung aufbauen?
Ja, auf jeden Fall. Und da gehe ich ein bisschen zurück. Ich habe ja schon Ende der 90er Jahre quasi Online-Beratung gemacht, wobei Online bestand in der Telefonberatung, Telefoncoaching, weil es noch kein Internet gab. Damals beim Deutschen Entwicklungsdienst habe ich gearbeitet in Berlin, später Bonn, und da ging es darum, die Entwicklungshelferinnen, Entwicklungshelfer in 42 Nationen dieser Welt bei Herausforderungen oder auch Problemsituationen zu unterstützen. Aus dem psychologischen Dienst, dem Headquarter in Berlin heraus. Und da habe ich gemerkt, dass mir das sehr, sehr liegt, über damals nur die Stimme Beziehung aufzubauen und Verbindung zu halten und Menschen darin zu unterstützen, Krisen zu lösen und weiterzukommen. Und dann habe ich ja später mein Business aufgebaut in Freiburg in Deutschland, 2003 meine Firmengründung, und habe immer ungefähr 30-40% Telefon, E-Mail, später auch Videocall, Videocoaching gemacht und immer gemerkt, dass das liegt mir, das Medium liegt mir und die Art und Weise, so zu arbeiten, liegt mir und die Themen, mit denen ich arbeite oder in denen ich arbeite, die ermöglichen dieses Medium, das Online, und die Kunden, die zu mir kommen, sind offen. Das sind diese drei wichtigen Bestandteile, warum es funktioniert. Online muss dem Coach liegen, online muss dem Thema gerecht werden und online muss dem Kunden liegen. Und dann mit entsprechend diesen Coaching-Ansatz, den ich habe, schon alleine mit dem Interesse und dem ernst gemeinten Ansatz, hey, ich bin vor über 20 Jahren angetreten, um Menschen weiterzubringen. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und an erster Stelle steht, ich bin da, um zu unterstützen. Das ist so eine ganz wichtige Voraussetzung und natürlich ganz handwerklich, ganz technisch, die E-Mail-Begleitung im Veränderungsprozess, die Standby-Funktion, wie ich es nenne, in Krisensituationen, dass meine Kunden wissen, wann ich erreichbar bin und wie ich reagiere, in welcher Reaktionszeit, das, was wir zuvor gesprochen haben. Die Kunden wissen, ich bin verlässlich da, auch wenn ich am anderen Ende der Welt sitze. Ich bin da. Und wenn ich nicht da bin, dann wissen es die Kunden auch. Und sie wissen, wie schnell ich reagiere. Und das bringt ein sehr großes Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage für jede Bindung, für jede Beziehung.
Ja, das klingt. Und Hans-Georg muss sagen, die technischen Möglichkeiten, gerade in den letzten Jahren, haben sich enorm entwickelt. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, eben so zu arbeiten, wie du das auch machst. Ich mache das ja auch. Du sitzt jetzt in Österreich, in Australien und wo immer auch. Und man kann auch da Beziehungen aufbauen. So wie du das gesagt hast, es geht um Vertrauen. Und das ist möglich. Vielen Dank. Dann die Prinzipien in deinem Buch, das hast du beschrieben, die kann man wunderbar auch so online im Prinzip durchführen, erleben lassen, vermitteln. Welchen Rat, komme zur nächsten Frage, welchen Rat würdest du jemandem geben, der sein Leben ändern möchte, aber nicht genau weiß, wo er anfangen soll?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil wir alle sind ja irgendwann im Leben mal an dem Punkt, wo wir denken, ja Mensch, war das jetzt alles oder soll es jetzt so weitergehen? Oder Mensch, ich muss jetzt alles ändern und zwar am besten sofort, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfange und was ich ändern soll. Und im Coaching stelle ich da natürlich ganz viele Fragen. Ja, welches Leben stellst du dir vor? Ja, wann warst du schon mal näher an so einem Leben dran, als zum Beispiel heute? Ja, was war da anders? Ja, was hast du anders gemacht? Also ich stelle da viele Fragen. Wenn ich jetzt einen Rat geben sollte, dann vielleicht erst mal ein Zitat von einem Schriftsteller, das ich sehr, sehr schön finde. Wir können ein neues Leben nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag. Das ist von Thoreau. Der hat das geschrieben, wenn ich das richtig ausspreche. Ich kann nicht so gut Französisch. Wir können unser Leben nicht ändern, aber täglich einen neuen Tag beginnen. Und da sind wir wieder bei dem Weg der kleinen Schritte. Da sind wir wieder beim Thema, was ist mir wertvoll? Was ist auch begrenzt? Was ist kostbar? Und da sind wir wieder beim Thema, wie schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit letztendlich darauf zu konzentrieren, mich nicht vom Lärm der Welt ablenken zu lassen. So wie du gesagt hast, nach einer halben Stunde hast du das Handy dann ausgeschaltet und weggelegt, weil du ganz klar gemerkt hast, die Zeit ist wertvoll, mir ist wichtig, mich jetzt vorzubereiten und die Zeit nehme ich mir und konzentriere mich darauf.
Vielen Dank, Hans-Georg. Das wird in deinem Buch auch noch ausführlich beschrieben, diese Vorgehensweise. Und was ich auch noch gut finde, das sage ich noch dazu, ist, dass du ganz viele Tools dazu gibst, wie man zu seinem Ziel kommt. Also eben kleine Schritte, das ist eben eins von vielen Möglichkeiten, die du uns da offenbarst in deinem aktuellen Buch. Mach's mal anders. Das du übrigens auch dabei hast, habe ich gesehen. Kannst du vielleicht mal kurz reinhalten. Ich habe ja das Buch gar nicht als Hardware, gell? Ich habe es als PDF, muss aber sagen, Hardware ist immer noch am schönsten. Ich bestelle es mir jetzt auch nochmal.
Ich lese natürlich auch sehr, sehr gerne rein und mache dann auch immer wieder in meinem Newsletter und auch auf LinkedIn einige Impulse in meine Beiträge, weil es mir auch sehr am Herzen liegt.
Das ist sehr schön. Danke, Hans-Georg. Am Schluss von unserem Webinar-Hub gibt es immer noch so eine kleine Frage und das mache ich seit ein paar Jahren und zwar technisch. Was bist du, ein Zoomist oder ein Teamsist?
Ich bin ein Zoomist. Ich nutze schon eigentlich seit Anfang an Zoom und ich nutze auch Teams und Skype und andere Software. Aber Zoom ist quasi meine Heimat als Videocall-Tool. Es ist intuitiv sehr, sehr einfach zu verstehen, bietet alle Feature, die ich brauche. Und es ist für meine Kunden auch sehr einfach.
Ja, vielen Dank, Hans-Georg. Jetzt wissen wir auch dein Geheimnis. Mit des Erfolgs, du nimmst Zoom. Ja, dann ganz liebe Grüße nach Australien. Gell, vielen Dank für das Gespräch. Mach's mal anders. Und ich denke, du hast hier viele Zuhörer inspiriert, mal was anders zu machen. Mithilfe deines Buches, aktuell erschienen. Hans-Georg, eine wunderbare Zeit wünsche ich dir.